7 Kinder, 3 Väter und unendlich viel zu erzählen. Willkommen im Working Dad Podcast mit Benny, Marius und Roman. Hier geht es um die Dinge, die unsere 3 Väter gerade beschäftigen. Thematisch irgendwo zwischen Familie und Job, Kinder und Karriere. Eindeutig aber, familienerprobt. Viel Spaß mit einer neuen Folge Working Dad Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Heute in einer feinen Zweierrunde. Mir gegenüber, zumindest am Bildschirm, Roman Geider.
Und mir gegenüber der wundervolle Marius Kosabe.
Ja, das ist doch schön. Das ist eine tolle Begrüßung. Roman, du bist heute in so einer Special-Rolle, kann man sagen, weil du bist ja schon mal Gast gewesen. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war, liefern wir nach. Jedenfalls einfach mal runterscrollen. Eine der ersten Folgen muss es gewesen sein. Und heute bist du wieder so ein bisschen Gast, weil es gibt einen Grund oder es gibt einen Anlass dazu. Und zwar, lass mal die Katze direkt aus dem Sack, du hast ein Buch geschrieben.
Ganz genau, und es ist deine Schuld.
Darauf kommen wir später nochmal zurück, gerne. Wir haben es ja in den letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen angeteasert und ich denke mal, dass die meisten Leute, die dir oder mir irgendwie über LinkedIn folgen, das auch schon gesehen haben. Aber für alle anderen würde ich ganz gerne nochmal offiziell vorstellen. Ich habe das Buch hier vor mir in der Hand und fühlt sich richtig gut an. Und ich lese mal vor, was draufsteht. Working Dad. Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriere leben. Von Roman Geider natürlich. Erschienen im Campus Verlag, beziehungsweise es kommt noch raus. Und zwar der offizielle Veröffentlichungstermin, sag mal schnell, wann ist der?
Ist der 14.09. Genau.
Genau, also wenn wir das aufnehmen, ist das noch ein paar Tage in die Zukunft. Wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, das jetzt hörst, ist es wahrscheinlich gerade draußen. Man kann es auf allen relevanten Plattformen erwerben, aber die Werbung machen wir später. Ich würde gerne mit dir über das Buch sprechen, und zwar einmal natürlich inhaltlich, aber auch ein bisschen über deine Reise als Autor. Das ist ja dein, nicht, ist es dein erstes Buch, Roman, oder?
Mein erstes, ganz genau, ja. Also ich durfte mal einen Co-Autoren Beitrag schreiben im Hansa Verlag jetzt dieses Jahr, aber mein erstes eigenes Buch, ja.
Ja, also wirklich, ich weiß nicht, ob man das Monografie nennt, aber tatsächlich ein richtig dickes Ding. Working Dad, also ich meine, den Namen, den kennen wir irgendwie schon. Erzähl mal, wie ist dazu gekommen? Warum braucht es da jetzt ein Buch für?
Also zum einen mal vielen Dank, Marius, dass ich mir den Namen hab nehmen dürfen, weil du bist ja eigentlich so, das habe ich ja auch im Buch dann auch nochmal beschrieben, du bist der Initiator des Podcasts vor mehr als 2 Jahren, ich glaube 2019 hast du den ins Leben gerufen und der passte einfach wie die, 2018, ja, denn der passte wie die Faust aufs Auge, als dann eben der Campus Verlag gefragt hat, ob ich das Thema annehmen würde. Über deine Empfehlung auch. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und für mich, glaube ich, war es vor allem deswegen wichtig und eine gute Gelegenheit, mal zu zeigen, dass es doch nicht nur höher, schneller weitergeht und dass Karriere halt eben nicht nur mit kompletten Verzicht der ganzen Familie und dem Leben und der Vereinbarkeit wirklich erreichbar ist. Zum einen, was Erfolg für einen selber überhaupt bedeutet, zum anderen, was es für Unternehmen bedeutet, Vereinbarkeit auch für Väter möglich zu machen, genauso wie es für Mütter eben möglich ist. Und das war eine tolle Gelegenheit, weil in meinem Leben ist mir schon öfters zu Ohren gekommen, das und das geht nicht oder das und das macht man halt so oder das geht nur auf die eine Art. Das heißt jetzt, als ich früher an der Maschine gearbeitet habe und nochmal studieren wollte und jeder gesagt hat, das kann nicht funktionieren. Genauso hat später jeder gesagt, du Vereinbarkeit als Manager mit so und so vielen Mitarbeitenden, das ist auch nicht möglich. Und den Gegenbeweis, den habe ich dann gern angetreten mit dem Buch.
Ja, klasse. Sag mal, ist das ein Buch, das sich nur an Väter richtet oder auch an Mütter eventuell? Wir haben ja auch viele Hörerinnen und der Titel macht es ja relativ klar, Working Dad. Aber ich darf schon so viel verraten, in deinem Buch geht es eben nicht nur um die Dad, sondern ganz viel eigentlich um Elternsein, ne? Und zum Elternsein gehören meistens zwei, mal sind es zwei Mütter, mal sind es zwei Väter, mal ist es eine Frau und ein Mann. Ist das ein Buch, das sich an die ganze Familie richtet oder was ist so dein, wie greifst du dieses Thema Vatersein da nochmal auf?
Also es ist natürlich ein subjektives Buch zum Teil geschrieben. Ich habe natürlich auch viele Bücher um das Thema gelesen. Es ist natürlich von einem Vater geschrieben und deswegen ist es natürlich primär vielleicht die Zielgruppe Väter. Gleichzeitig ist es ein Buch über das Thema Vereinbarkeit und Unternehmenskultur, die Vereinbarkeit ermöglicht und wie finde ich zum Beispiel das richtige Unternehmen, was bedeutet Erfolg für mich. Solche Themen sind natürlich allgemeingültig. Das kann natürlich jede Mutter lesen, jeder Vater lesen, jeder werdende Vater, jede werdende Mutter oder auch jeder Großvater oder jede Großmutter. Für mich ist es einfach nur wichtig gewesen, das Thema mal aus meiner Sicht zu beleuchten, weil ich glaube, die Sichtweise gibt's halt einfach nicht so oft aus dem Blickwinkel. Und es ist auch für, glaube ich, Menschen, die vielleicht auch gar keine Kinder wollen oder haben, ganz gut, weil es oft mal der Faktor Zeit ist, der Vereinbarkeit ermöglicht. Und es viele Hilfestellungen einfach im Buch gibt, wie man sich die Zeit nehmen kann oder wie man auch anders arbeiten kann, um mehr Zeit für sich selbst oder eben auch für die Familie zu haben.
Ja, also es ist wirklich ein sehr praxisorientiertes Buch, würde ich sagen, also durchaus der Kategorie Georgie-Ratgeber zugehörig. Also ganz viele Sachen, die du gerade schon angesprochen hast, ne? Also wie schaffe ich es irgendwie hier Quantity versus Quality Time, wie schaffe ich es auf meine eigene Gesundheit zu achten, meine eigene Me-Time zu holen, wie schaffe ich das in der Firma zu verargumentieren, aber auch die andere Seite, wie schaffe ich es als Chef oder Chefin in meinem Team eine Atmosphäre zu schaffen, in der sowas möglich ist, also wirklich sehr, sehr praxisorientiert und ich glaube, für jedes Kapitel nimmt man wirklich was Konkretes mit, was man auch umsetzen kann. Aber warum glaubst du, Roman, ist jetzt die richtige Zeit für so ein Buch? Wir sind ja, wenn wir beide jetzt mal auch als Podcaster überlegen, wo steht das Thema neue Väter, neue Vaterrolle, wenn man es so möchte, wissen wir beide, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ne? Es bewegt sich gerade was, aber es ist jetzt, ja, es ist schon noch ein Stück Arbeit. Warum glaubst du, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für so ein Buch?
Ich sag mal, der Zeitpunkt, der ist ja ein bisschen nicht jetzt frei gewählt von mir, aber natürlich auch vom Verlag. Du musst ja erstmal, wenn du so ein Buch anfängst, wenn du so einen Vertrag bekommst, du bist ja selber, glaub, dreifacher Autor, Marius. Ich habe sogar mal ein Buch gekauft oder besser gesagt, Laura hat ein Buch gekauft, das hier rumlag und ich habe dann hinten reingeguckt und da steht Marius Kosabe drin. Also ich habe...
kann mir nicht entkommen. Ja.
Ich habe quasi wissentlich mal ein Buch gekauft, das du geschrieben hast und immer unwissentlich auch schon. Also das muss man erstmal hinkriegen. Von dem her habe ich mir viel von dir abgeguckt und du weißt ja selber, dass wenn du dann so einen Buchvertrag quasi unterschreibst und anfängst zu schreiben, bis das dann veröffentlicht wird, das sind jetzt bei mir 1,5 Jahre vergangen. Also ich habe den Buchvertrag im März 2021 unterschrieben und jetzt 1,5 Jahre später kommt es raus. Das heißt, du weißt gar nicht, ob es dann der richtige Zeitpunkt ist. Also jetzt in der Retrospektive glaube ich schon, dass es der richtige Zeitpunkt ist, weil 2019... Ich weiß nicht, ob es du damals an deinen HörerInnen-Zahlen gesehen hast, aber das Thema ist schon immer präsenter, immer größer geworden, das Thema Vater sein und Vereinbarkeit von Beruf und Karriere, dass ich glaube, dass es jetzt im Moment schon der richtige Zeitpunkt ist. Und ich glaube es vor allem deshalb, weil wir uns ja in einem Arbeitnehmermarkt jetzt bewegen, das habe ich im Buch auch versucht ein bisschen aufzunehmen, dass man natürlich auch sich aussuchen kann, ob man jetzt bei Unternehmen arbeiten möchte, die Vereinbarkeit möglich machen oder eben die Vereinbarkeit als Nebensächlichkeit betrachten. Und ich habe es auch im Buch einmal beschrieben, kommen so irgendwie 0,65 Bewerber auf eine ausgeschriebene Position laut einer Studie, dass du halt schon dir überlegen kannst, möchte ich dahin, wo ich auch Papa sein kann oder dahin, wo ich meine Familie unter der Woche gar nicht sehe. Also diese Entscheidung steht dann nachher frei und darauf müssen sich Unternehmen auch einstellen und das habe ich versucht im Buch auch ein bisschen aufzunehmen.
Ja, was mir total gut gefällt, ist, dass du wirklich ganz viel aus deiner eigenen Geschichte auch erzählst oder aus eurer Familie heraus auch Dinge erzählst. Das macht es für mich nochmal total plastisch und ich würde gerne auf eine Geschichte kurz eingehen, die ich total schön fand. Und zwar ist das im Kapitel geteilte Elternschaft. Da erzählst du eine kleine Anekdote, die ich total gut kenne aus unserem Familienleben und wahrscheinlich alle Eltern irgendwie kennen. Und zwar berichtest du davon, wie du irgendwann mal abends versucht hast, die beiden Jungs schlafen zu legen. Und ihr lest eine Geschichte, ihr seid zu dritt, alles ist total toll, die Atmosphäre ist total entspannt und dann irgendwann klappst du das Buch zu und sagst so jetzt nach dem Motto Licht aus und schlafen und dann auf einmal fällt den Kleinen ein, dass sie doch lieber von Mama ins Bett gebracht werden wollen. Und dann erzählst du, dass Laura, also deine Frau, dann auch sofort zur Stelle ist, weil sie natürlich hört, dass da Geschrei aus dem Kinderzimmer kommt und dir quasi das abnehmen möchte und dir quasi zur Seite springen möchte und das dann auch tut und du aus der Situation rausgehst und dich damit aber irgendwie nicht gut fühlst. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben, du hast geschrieben, hattest das Gefühl, deiner Vaterrolle nicht gerecht zu werden und dann habt ihr das auch thematisiert und besprochen und ich will jetzt noch nicht die Auflösung erzählen, aber berichte mir doch nochmal so ein bisschen von diesem Moment und dieser Irritation, diesem Gefühl, als du da rausgegangen bist und gedacht hast, so hey, irgendwie ist das jetzt nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen.
Echt eine schöne Situation und ja, klar, ich habe teilweise natürlich aus der eigenen Erfahrung Situationen im Buch geschildert, um es einfach plastischer zu machen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe und danach habe ich versucht immer so vielleicht mal einen wissenschaftlichen Blick drauf oder einen Blick aus einer anderen Literatur auf das Thema zu werfen. Das habe ich versucht in den meisten Kapiteln zu machen, dass ich nicht nur irgendwie meine subjektive Meinung da abdrucke, sondern einfach auch versuche, das ein bisschen größer, ein bisschen objektiver auf solche Situationen einzugehen und dann eben vielleicht auch Lösungen daraus zu kreieren, wie man es vielleicht anders machen kann, für sich selber vielleicht anders oder besser zu sich selber passend machen kann. Und die Situation war halt einfach die vielleicht viele Väter kennen, dass eben, ja, die Jungs, die waren dann nicht mehr so happy, dass ich jetzt aufgehört habe zu lesen, dann haben sie einfach angefangen, nach Mama zu schreien. Und das dann natürlich so laut und kreischend, ich glaube, jeder Vater oder jede Mutter kann jetzt nachvollziehen, was ich meine, und das dann in so einem Ton, dass es dann natürlich nach, nicht gleich in der nächsten Sekunde, aber schon nach so 3, 4, 5 Minuten dann Laura reinkam und halt die gesagt hat, komm, lass jetzt, ich mach schon. Die wollen jetzt, dass ich jetzt das mache. Ich bin dann auch raus,
gab es bei uns 1:1 auch die Situation schon rum, ja.
Klar, ich glaube, die gibt's bei jedem, aber der Witz daran ist ja, dass du im ersten Moment einfach erleichtert bist. Also im ersten Moment denkst du, oh Gott, ja, jetzt war es gerade echt dann so schlimm und jetzt sind sie ja ruhig, dass du dir denkst, oh Gott, nehmen sie mir ab oder so. Bist erleichtert, gehst raus, legst sie aufs Sofa vielleicht und überlegst dir dann. Und dann, wie die Situation abgelaufen ist. Und ich habe dann einfach mit Laura gesprochen, dass das halt wahrscheinlich dann einfach nicht anders wird. Wenn sie halt reinkommt und mir das abnimmt, dann wird es für mich vielleicht immer leichter. Und dann führt das vielleicht schon so eine gewisse Art von Retraditionalisierung, dass dann Laura irgendwie nicht mehr weg kann oder sie vielleicht dann abends nicht ins Yoga könnte oder so, wenn die Kinder nur zu ihr wollen. Und ich habe einfach gesagt, das geht nicht. Und ich tue denen ja nichts Schlechtes. Füg denen ja keine Schmerzen zu, wenn du dann nicht kommst. Und witzigerweise haben wir es dann gleich am nächsten Tag wieder ausprobiert. Und ich habe die am Anfang auch immer abwechselnd ins Bett gebracht, aber das kam so eine Wende so mit 1,5 oder 2 oder so, da haben die das dann richtig genutzt. Sie wussten, okay, sie wollten einfach noch nicht schlafen, haben sie einfach nach Mama geschrien und haben dann, der Witz war dann, das Gleiche haben sie dann nach ein paar Tage später oder ein paar Wochen, als wir uns immer abgewechselt haben, haben sie das gleiche Spiel mit Laura gemacht und haben nach Papa geschrien. Also und mittlerweile ist es so, dass sie immer sagen, ja Papa, morgen bist du dran. Also wir wechseln das dann echt immer so ab und die wissen das dann schon. Aber ich glaube einfach, dass man sich da zum einen als Mann nicht dem ergeben darf, weil es einfacher ist. Es ist einfacher. Aber es führt natürlich dann auch dazu, dass man das dann eigentlich abgibt, seine aktive Vaterschaft, weil das gehört dann einfach auch dazu.
Was verstehst du denn unter einer geteilten Elternschaft? Weil das klingt jetzt für mich erstmal total plausibel, nach beide machen etwas oder irgendwas, aber was ist so das Konzept dahinter für dich? Was ist so das Wichtige oder warum glaubst du, dass das eine wichtige Zutat auch in der modernen Beziehung oder in der modernen Elternrolle ist?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in einer Beziehung, in einer Partnerschaft darüber spricht, wer was übernimmt. Also nicht, dass man kategorisiert oder kategorisch sagt, so irgendwie die U-Untersuchungstermine macht ja immer meine Frau oder so. Also das ist halt so oder das macht man so, die Klamotten kauft nur die Frau und die Fingernägel schneidet nur die Frau. Und man fällt halt schon so manchmal einfach ja, in so eine, in traditionelle Rollenbilder. Das hat man auch während der Corona-Pandemie gemerkt, dass es auf einmal so stillschweigend wieder in die Richtung ging. Und ich glaube, wenn man miteinander spricht, dann kann man das gut vermeiden und das dann auch neu aufteilen. Das kann nachher immer noch sein. Bei uns ist immer noch so, dass Laura viel von den Klamotten bestellt. Aber dass ich zum Beispiel alles von Einkaufen bis Spülmaschine einräumen, ausräumen, alles, was Küche angeht, komplett alles ich mache einfach. Und sie lässt zum Beispiel dann, wenn sie kocht, manchmal einfach stehen, ich wäsch ab. Wenn sie kochen möchte, dann wäsch trotzdem ich ab, weil ich schmeiß auch meine Kleidung vielleicht dann zum Teil in den Wäschekorb und sie macht das. Also, dass wir versuchen, dass wir das wirklich geteilt aufteilen oder gleichberechtigt aufteilen, so dass es auch zeitlich ungefähr hinkommt. Klappt nicht immer jede Woche und klappt nicht immer jeden Monat, aber es sollte eigentlich immer die Waage halten.
Ja, schöne Überleitung zu dem zweiten Kapitel, auf das ich hier gerne kurz eingehen wollte, weil ich es wirklich wichtig finde. Und das trägt den schönen Namen Glücklich, glücklich statt 50-50. Und das finde ich einen mega guten Griff von dir quasi. Jetzt auch schreiberig. Dieses Glücklich, glücklich könnte schon fast so eine Art, ja, Claim werden oder so eine Art Motto, finde ich, weil wir. Ich glaube, so gefühlt, also so nehme ich zumindest wahr, so 50-50 Aufteilung war so eine Zwischenphase, was Emanzipation und auch Väterrollen angeht, dass man gesagt hat, irgendwie so, hey, nur wenn beide das Gleiche machen, also eine ganz genaue Einteilung in der Mitte, dann ist es irgendwie fair und dann ist es irgendwie zeitgemäß. Und ich glaube, da sind wir schon wieder von weg. Und du hast es schön auf den Punkt gebracht, nämlich es geht nicht darum, irgendwie Zeit zu messen oder so zu stempeln, ja, eine Zeiterfassung zu haben, wer übt wie oft seine Elternrolle aus, sondern es geht um das Glücklichsein für beide eben. Und das kann natürlich auch beinhalten, dass man eine klassische, so nennen wir es mal so, klassische Familienmodelle geht, sowas wie Ei-Näh oder Ei-Näh von beiden ist sorgt für die Brötchen, der andere sorgt für die Familie. Ich finde das schön, dass du das so offen lässt. Warum ist dir das wichtig, diesen Raum zu geben, auch für die klassische Familie? Weil man könnte doch auch sagen, die hat es eigentlich hinter sich.
Also, für mich war das Thema, also es ist schon sehr kontrovers, aber und das ist im Buch, glaube ich, kommt es aber auch rüber, dass ich das in beide Richtungen wichtig finde. Also sowohl in die Richtung der Mütter, dass die vielleicht mehr Zeit mit den Kindern verbringen können und dürfen, wenn sie sich das wünschen, genauso die Väter zum Beispiel. Ich kenne eine Familie, die in unserem Freundeskreis, da macht der Vater viel mehr und die Mutter ist eigentlich, sagen wir mal, nur 20, 30% bei den Kindern eingebunden und eher 70%. Und die sind super glücklich beide mit der Situation. Und ich glaube, darum geht's. Und ich glaube, wenn man für sich ein familiäres Setting gefunden hat, wo beide glücklich sind, also wirklich, ich meine, es ist nicht so unglücklich, wo der Mann sagt, meine Frau ist glücklich, aber die Frau nichts dazu sagt. So
Ja.
unglücklich, glücklich gibt's auch. Aber ich glaube, dass wenn beide für sich den Weg gefunden haben, beide sich wünschen, sei es jetzt der Mann oder die Frau, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen und eine Zeit lang zurückzufahren, dann finde ich, das sollte man den Menschen das lassen. Und es gibt voll oft so, gerade in der LinkedIn- oder Online-Bubble, jeder muss jetzt absolut Karriere machen und jeder muss jetzt komplett durchstarten. Jede Mutter und jeder Vater muss voll fünf Side-Businesses haben und gleichzeitig noch Mutter und Vater sein. Und da müssen wir halt mal ein bisschen wegkommen. Ich glaube, dass wenn jemand kürzer treten möchte und jemand Vollgas geben möchte und das für beide in Ordnung ist, dann sollte man das den Menschen lassen und nicht sagen, du musst jetzt genau so oder so oder so sein. Weil das ist ja genau der
Ja.
Fehler, wie wir gesagt haben, Mütter müssen so oder so sein oder Väter müssen so oder so sein. Ich glaube, das muss man so einer Familie überlassen, wie sie sich wohlfühlt. Und wenn das das Modell ist, dass der Vater vielleicht hauptberuflich arbeiten geht und die Mutter mehr mit den Kindern macht und beide glücklich sind, und damit meine ich ein transparentes, auf Augenhöhe glücklich und beide haben darüber gesprochen glücklich, nicht ein stillschweigend akzeptiert glücklich, dann ist es völlig in Ordnung, wenn das so ist. Und
Ja.
auch genauso andersrum. Oder wenn es jetzt ganz genau 50-50 ist, aber das Wichtigste und die Grundvoraussetzung dafür ist die Kommunikation innerhalb der Beziehung. Weil das einfach nur so quasi hinzunehmen, weil das halt so ist oder so eine Retraditionalisierung dann, wenn die Kinder kommen, in Kauf zu nehmen. Und die Frau vielleicht gute Miene zum bösen Spiel macht und nichts sagt, obwohl sie vielleicht selber auch gerne noch in ihrem Beruf tätig wäre oder Vollzeit arbeiten würde, dann ist das nicht glücklich. Und deswegen war mir das so wichtig, dass es eben glücklich ist und nicht 50-50. Kann auch 50-50 sein, wenn
ja,
beide
glaub,
glücklich
übrigens,
sind.
Ich glaube übrigens, dass so ich sag mal so schlechte Verlagerungen oder zu das, was du eben beschrieben hast, als man rutscht in so eine Rolle rein, die man eigentlich gar nicht rein wollte. Das ist, glaube ich, oft nicht aus böser Absicht des anderen oder der anderen, sondern das ist auch oft der Weg des geringsten Widerstands. Ne? Das kenne ich zumindest auch so ein bisschen aus meiner Familienerfahrung, dass man schnell auch die Dinge mehr macht, die leicht fallen und die funktionieren, und dass man den Dingen, die so ein bisschen Widerstand bieten, so zum Beispiel sowas wie die Kinder wollen eben nicht von Papa oder Mama ins Bett gebracht werden, dass man dann auch schnell sagt, naja, dann mach du das mal, ne? Und das passiert, glaube ich, total oft, dass man gar nicht so aus, wie gesagt, einer bösen Absicht oder schlechten Glaubenssätzen da reinfällt, sondern eher irgendwie auch auf Bequemlichkeit. Aber lass mal kurz auf was anderes zu sprechen kommen, Roman. Du hast es eben schon ein paar Mal gedroppt, und es ist eigentlich das Mantra, das sich für mich durch das Buch durchzieht, ist dieses darüber sprechen. Ne? Du hast hier an einer Stelle sagst du, im Prinzip der Schlüssel ist Kommunikation, Offenheit und Ehrlichkeit. So, und das ist, zumindest von meinem Gefühl, finde ich das in jedem Kapitel eigentlich wieder. Ne? Du gibst gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, so klare Rezepte vor oder so Regularien, wie man es denn macht, ja, sondern im Prinzip ist dein Buch für mich so zumindest so ein Appell auch an die Kommunikation in der Partnerschaft, ja, und Dinge zu verhandeln, Dinge offen und ehrlich zu besprechen, ja, ins Gespräch zu kommen, und das immer wieder. Wie, und jetzt komme ich zu meiner Frage, wie ist das bei euch? Jetzt habe ich ja mal die Gelegenheit oder das Glück, den Autor hier persönlich vor dem Mikrofon zu haben. Wie ist das bei euch, diese Redekultur, die Kommunikationskultur? Wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr da offenbar so eine gute Leitung habt zueinander?
Das ist eine schwierige Frage. Also wir sind jetzt 14 Jahre zusammen. Das ist schwierig zu sagen, wo und wie das herkommt. Aber ich habe immer schon das Herz auf der Zunge. Ich halte es gar nicht aus, quasi das dann damit zu lang schwanger zu gehen, wenn mich da was stört. Und sei es jetzt auch, wenn ich eine Ungerechtigkeit feststelle und dann nicht nur die Ungerechtigkeit in meine Richtung. Also wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel jetzt im Moment ist es wirklich so, dass Laura wirklich mehr macht als ich, weil wir beide gesagt haben, okay, wenn du jetzt halt schon mal ein Buch geschrieben hast, dann machst du jetzt auch ein bisschen Werbung. Das heißt dann abends manchmal Podcast-Aufnahmen, nicht nur Working Dead, sondern Interviews eben auch und andere Interviews, die ich jetzt halt gegeben habe in Mittagspausen und später abends noch. Dann muss ich auch immer wieder sagen, hey, nimm dir das raus, bitte geh, jetzt müssen wir danach schon wieder eine Woche finden, wo du jetzt mal auf deine Kosten kommst, wo du ins Yoga wieder mehr gehst, wo du das machst und das machst und das machst. Und das meine ich mit Kommunikation, dass du halt selber dann auch, du hast es gerade angesprochen, nicht zu bequem werden. Also einfach auch den Partner auffordern, an sich zu denken, quasi. Und das Gleiche ist ja auch im Unternehmen, dass du versuchen musst, das Thema offen und ehrlich mit Mitarbeitenden zu besprechen. Du machst ja da eigentlich auch, du schaffst dann Raum, Amy Edmondson würde sagen, psychologisch sicheren Raum, wo Mitarbeitende dann quasi auch über das Thema Vereinbarkeit und Familie mit den Vorgesetzten oder im Team besprechen können. Das führt dazu, dass viel weniger Druck in dem Ganzen entsteht. Und das hat uns dann quasi auch während der Corona-Zeit auch super geholfen, weil alle Menschen wirklich sagen konnten, dass es halt vielleicht zu Hause gerade schwer ist, die Kinder zu betreuen, und dass das nicht halt vor der Tür bleiben muss. Und das hat viel, viel mehr zu Entlastung gesorgt als alles andere.
Ja. Du hast gerade schon angesprochen, in weiten Teilen des Buches gehst du auch auf das Thema so vielleicht im weitesten Sinne Leadership oder Corporate Culture auch ein. Das heißt, du beschränkst dich nicht nur auf die Familie, also nur jetzt in Anführungszeichen, also auf diesen kleinen Raum, diesen privaten Raum, sondern du gehst ganz bewusst auch in die Arbeitswelt. Was wäre denn dein Wunsch als Autor, wenn wir an die nächsten 5 bis 10 Jahre denken? Was glaubst du, was muss passieren? Wo müssen wir hinkommen? Was sind so die großen Dinge, an die wir rangehen müssen? Oder vielleicht auch die kleinen Dinge, die Leute machen können, wenn sie selber ein Team haben, selber Unternehmenskultur gestalten, selber Menschen entwickeln?
Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte. Also für mich selber ist ja Vereinbarkeit, klar, ich habe jetzt ein Buch dazu geschrieben zu dem Thema, aber du hast ja gerade schon angesprochen, es geht auch viel um Unternehmenskultur, weil eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für mich ein Teil von einer gesunden Unternehmenskultur. Das heißt, es ist nicht ein für sich freigestelltes Thema, sondern in einer guten Unternehmenskultur ist meistens Vereinbarkeit auch möglich. Genauso andersrum, in einer schlechten, toxischen Unternehmenskultur ist meistens keine Vereinbarkeit möglich. Von dem her ist das ja auch eigentlich also mein Hauptjob mit jetzt einem Team von über 160 Mitarbeitenden, ist es auch normal, dass mich das Thema Vereinbarkeit auch einfach wirtschaftlich bei mir beschäftigt, weil es den Leuten besser geht, weil die einen besseren Job machen. Und was passieren muss, ist, glaube ich, dass die Führungskräfte davon wegkommen, dass so eine Elternzeit einfach nur ein längerer Urlaub ist, einfach. Sondern es ist wirklich was, ja, ich meine, ja, viel Spaß, wie war der Urlaub, ist ja so ein Spruch vor oder nach der Elternzeit, den man vielleicht hier und da mal zu hören bekommen hat. Aber ich glaube, die Akzeptanz, dass Väter auch Eltern sind, genauso wie Mütter Eltern sind, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Aber es kommt ja den Unternehmen am Ende auch zugute. Du musst überlegen, in den Unternehmen, in denen Vereinbarkeit kein offenes Thema ist oder kein Thema, über das man mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten spricht, da wird halt so ein Elternzeitantrag halt einfach auch 7 Wochen vorher eingereicht, bevor man in Elternzeit geht, um einfach den Frust des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten nicht so lange tragen zu müssen. Wobei jetzt Unternehmen oder zum Beispiel auch wie bei uns, die Väter zu uns kommen und sagen, nach 3 Monaten, nachdem sie es auch der Familie erzählt haben, dass sie Papa werden, dann hat man natürlich auch 6 Monate Zeit, sich dementsprechend dann auf so eine 3, 6 Monate oder einjährigen oder auch länger Ausfall von einem guten Mitarbeiter dann vorzubereiten. Sei es jetzt zum Beispiel in einem Workshop im Team oder einfach die Elternzeit einfach gemeinsam planen und den Mitarbeitenden unterstützen. Ich muss da immer lachen, wenn dann Leute erzählen, dass das bei ihnen das gar kein Thema ist und dass die Vorgesetzten das überhaupt nicht unterstützen, Elternzeit. Und gleichzeitig aber, wenn jetzt so ein Vater, ein engagierter, motivierter Mitarbeiter kündigen würde, das in Kauf nehmen, dass sie 6 Monate bis 1 Jahr nach einem neuen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin suchen, ein Schweinegeld für einen Headhunter ausgeben, dann die Einarbeitung für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bezahlen und das dann besser finden, als wenn sie einfach gesagt hätten, hey, kein Problem, hab richtig Spaß mit deiner Familie, bleib zu Hause, unterstütz deine Frau, bleib 6 Monate oder auch 1 Jahr, wir unterstützen dich. Dann bekommst du einen motivierten, loyalen Mitarbeiter zurück, der nicht wegen 5% mehr Gehalt irgendwo anders hinwechselt. Also es ist ein rein wirtschaftlicher Faktor, damit offen umzugehen. Und ich glaube, das muss in die Köpfe der Führungskräfte rein.
Ja. Kurz zum Schluss noch, was mich interessieren würde, ist ein guter Autor, eine gute Autorin, das behaupte ich jetzt einfach mal, macht bei so einem Schreibprozess auch immer so ein Deep Dive in so ein Thema rein, ne? Das heißt, du hast eben schon angesprochen, man guckt sich Studien an, man liest ganz viel andere Literatur, Fachliteratur, man ist in Interviews und Gesprächen mit Expertinnen und Experten. Das heißt, man lernt eigentlich die ganze Zeit dazu, ne, finde ich, beim Schreiben von so einem Buch. Was war denn für dich so im Rückblick? Ja, weiß ich nicht, das größte Learning oder so eine Sache, die dich selber auch irgendwie fasziniert hat. Was ist eine Sache, die du mitgenommen hast aus dem Schreiben heraus? Das kenne ich selber, dass man manchmal so 2, 3 Sachen, die nimmt man irgendwie mit, an die erinnert man sich. Was war für dich so eine Sache?
Ja, zum einen natürlich das Schreiben an sich, also dass ich überhaupt zugesagt habe, so einen Buchvertrag oder so ein Buch zu schreiben, war einfach die Neugier überhaupt, wie läuft das überhaupt? Wann hat man denn schon, man hat ja nicht jeder hat das Glück, dass schon mal so einen berühmten Autor wie dich alle 2 Wochen sprechen zu dürfen. Von dem her habe ich ja wenigstens schon ein bisschen Erfahrungsschatz von dir ernten können. Aber ansonsten der Schreibprozess an sich, also wie man quasi das, was man denkt, überhaupt auf Papier bringen kann, zu einem Satz, den andere Menschen auch verstehen, dass das rüberkommt, was man eigentlich sagen will. Das habe ich zum einen gelernt, also das war eine wahnsinnig coole Erfahrung. Also kann ich jedem empfehlen, der versucht, mal Gedanken aufs Papier zu bringen. Das macht während des Prozesses macht es keinen Spaß, aber später, wenn es fertig ist, schon. Also er hat auch hier und da mal meine Durchhänger. Aber gerade zum Thema Quality versus Quantity Time, gerade was sich wirklich im Gehirn auch der Väter verändert und was das mit einem macht, der Oxytocinspiegel, wie sich der verändert, wie sich die Reaktion der Amygdala verändert, wenn du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringst, dass es einfach nicht nur auf Quality ankommt, sondern auch eben auf Quantity. Das war so ein Eye-Opener. Und natürlich auch das Buch von Bronnie Ware, das ich einmal am Anfang zitiert habe, das mir ziemlich die Augen geöffnet hat. Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und da halt eins davon war, dass die meisten Männer gesagt haben, sie wünschten, sie hätten nicht so viel gearbeitet und mehr Zeit mit ihrer Familie verbracht. Und da habe ich mir halt für mich gedacht, hey, ich will das nicht erst feststellen, wenn ich dann mit hoffentlich hohem Alter in meinem Sterbebett liege, sondern der Weg dorthin, den möchte ich auch einfach schon mit meiner Familie verbringen.
Ja, und wer das selber auch so sagt oder machen möchte, dem sei dieses Buch ganz, ganz doll ans Herz gelegt. Ich sag nochmal kurz den Titel. Working Dad, Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriereleben. Kommt am 14.09. raus oder erscheint am 14. September. Du bist auch bei so ein paar Vororttermin mit Signierstunde und Lesung. Die kann man wahrscheinlich auf deiner Homepage rausfinden, ne? RomanGeider.com. Verlinken wir alles auch nochmal in den Shownotes. Und Herr Roman, ich wünsche dir mega, mega viel Spaß und Erfolg jetzt in den nächsten Wochen mit dem Buch und auch in der Vorstellung mit den die Reaktionen, die kommen werden, und genieß das. Und ja, wie gesagt, ich freue mich total für dich und ja, drück dir die Daumen, dass das ein Riesenerfolg wird.
Vielen, vielen Dank, Marius, und danke, dass du mich empfohlen hast an den Campus Verlag. Also wenn jemals jemand vorhat, Autor zu werden, redet mit Marius, ist so der Autorenmacher, glaube ich.
Mache ich gerne. Roman, bis zum nächsten Mal. Und dann kommen wir auch wieder mit unserem Dritten im Bunde, mit dem Benny, daher. In 14 Tagen kommt die nächste Folge raus, Working Dead Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, und sagen bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.